betalt pluss 4 dollar. En dreierkett til Fabia.
Servus, Narinaro und herzlich willkommen, hello, bei Dreierkette VBH oder wie auch immer ihr sagt, zur großen Faschingsausgabe am Rosenmontag oder wie man in Gladbach, Leipzig und Dortmund auch sagt, Rosenmontagsausgabe. Folge 131, ich habe wieder meine zwei Lieblingsclowns mit am Start und diesmal schicke ich die Grüße gar nicht mal so weit weg, nämlich einfach nur in mein Büro, in mein Nachbarzimmer. Hallihallo Hannes, herzlich willkommen in der Rungestraße.
Ja, sehr schöne Gegend hier, muss ich sagen. Könnte ich mich dran gewöhnen, ich könnte mich gewöhnen, hier die Aufnahmen zu gestalten. Freut mich sehr, dass wir echt nach langer Zeit mal wieder im selben Gebäude aufnehmen. Ich glaube, das letzte Mal liegt jetzt schon über ein halbes Jahr her. Dass wir zu dritt aufgenommen haben, liegt wahrscheinlich fast bald ein Jahr her. Aber ja, ich freue mich sehr, bin gespannt. Dein Witz mit dem Rosenmontag wieder top. Weil ich kann dich, ich wollte dich gerade fragen, warum du auf deinem Laptop den Rose da offen hast. Aber jetzt weiß ich's und gebe deswegen das Wort auch nicht so weit an dich zurück.
Ja, ich habe lange überlegt, weil ich mir dachte, wir hatten irgendwie schon lange keine lustigen Folgentitel mehr. Dementsprechend dachte ich, ich fange mit einem Banger direkt mal an und dann haben wir direkt auch einen Folgentitel. Ich hoffe, Brian schreibt ihn sich direkt mit auf. Und Brian, da haben wir schon das Stichwort. Auch liebe Grüße an dich nach Konstanz, meines Wissens nach.
Ja, das stimmt. Konstanz ist ja auch ein Hauptort der schwäbisch-alemannischen Fasnacht. Deswegen Grüße zurück. Ich freue mich, euch zu sehen.
Ja, berichte uns denn mal. Wir sind hier ja wirklich im faschingsneutralen Berlin. Wie war es denn jetzt bei dir die letzten Tage in Konstanz? Was ging ab?
Konstanz ist ja traditionell der Gründonnerstag, also der schmotzige Donnerstag, praktisch der Höhepunkt und auch der Beginn der schwäbisch-alemannen Fasnacht, zumindest in Konstanz, weil dort eben ja die ganzen Leute auf die Gas gehen. Aber es gibt auch noch den Umzug, den ich mitbekommen habe am Sonntag, wo über 83 Zünfte nacheinander rummarschieren und ganz viele Sachen anhaben und Süßigkeiten schmeißen und Narinaro und Honaro und Horrik rufen. Also es ist wirklich sehr faszinierend, was da für eine Kultur, was da für eine Aufwand dahinter steckt. Das ist auch, geht in die Stadtstrukturen rein, geht in die Elitenstrukturen rein, weil einfach du teilweise Mitglied einer Narrenzunft sein musst, um überhaupt weiterzukommen. Also es ist schon sehr faszinierend. Und in Konstanz ist halt wirklich echt die Party am Laufen. Also diese Stadt hat ein Jahr lang nichts zu bieten, außer den 24-Stunden-Flohmarkt und diese Fasnacht. Ansonsten ist ja tote Hose, zumindest in der Altstadt. Aber das ist irgendwie crazy, dass diese Woche, da dürfen alle außer Rand und Band sein.
Ich sag immer, oder immer wenn ich Bilder sehe vom Fasching, von der Fasnacht oder wie man das auch immer nennen will, Karneval, sage ich allen um mich herum, man kann das niemandem erklären. Weißt, weltweit werden Deutsche angesehen als effiziente, arbeitende Menschen, ein sehr strukturiertes Volk. Und dann gibt es plötzlich Bilder von irgendwelchen hochrangigen Politiker, PolitikerInnen, von Bankenchefs, von Studis, von auch immer, verkleidet als Zebras, als Cowboys und als, wie heißen die in Konstanz? Hemdglonker? Glonkerhemdle? Weißt du das? Das ist eine Narrensumpft. Das kann man niemandem erklären. Also diese fünfte Jahreszeit ist wirklich faszinierend und ich finde es extrem schade. Ich habe es mir wirklich jedes Jahr vorgenommen. Also jedes Jahr so im April, Mai sage ich so, Alter, ich will wieder zum Schmotzigen nach Konstanz. Ich bin jetzt seit 4 Jahren nicht da gewesen und es sieht alles danach aus, dass ich auch länger nicht da sein werde, aber bin sehr, sehr eifersüchtig auf dich, Noah. Aber Walle an uns, wir wohnen in Berlin. Es ist zwar traditionell kein Karneval, kein Fasching, keine Fasnet, aber die Leute sind so angezogen, als ob...
Ganz Jahresfasching. Aber könnt ihr dem denn was abgewinnen so? Also irgendwie, Hannes, ich weiß, du kannst im Prinzip ja schon mal was abgewinnen, weil es da sehr viel Alkohol gibt und alle gut drauf sind. Das ist einfach im Prinzip dein Ding. Aber also diese Kultur, diesem traditionellen, kulturellen Gedanken dahinter, kann ich irgendwie gar nichts abgewinnen. Dieses Gründen von irgendwelchen Narrenzünften, von diesen Vereinen. Und dann tritt man dabei und dann geht man auf Umzüge und verkleidet sich irgendwie gruselerregend meistens. Und eigentlich ist deren einzige Aufgabe, sich 2 Wochen im Jahr permanent die Sicherung abzuklemmen. Und das ist dann Kultur?
Ja, ich glaube, es kommt halt drauf an, wie du es betrachtest. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt das aus einer dörflichen Ebene mir anschaue, das ist vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, aber wenn ich jetzt so an das Dorfleben denke, dann sind ja der Nukleus dieses Dorflebens sind ja Vereine. Sei es die Feuerwehr, sei es die freiwilligen Dachdeckenbauer, der Fußballverein und da gehören Zünfte dazu.
Ja, und wenn Und wenn du gar nichts kannst, dann gehst du zu den Narren.
Ja, so, also so wollte ich es jetzt, so wollte ich es jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, das gehört einfach dazu. Und historisch bedingt läutet es ja im November die Winterzeit ein. Und jetzt verabschiedet man sich ja davon, von den bösen Geistern. Und deswegen ist es ja furchtbar.
Ja, das Grundkonzept habe ich schon verstanden.
Ja, also ich finde schon cool. Also ich habe es ja 18 Jahre lang nicht gesehen gehabt. Dementsprechend fand ich das ganz cool das erste Mal. Und ich bekenne mich als Fan. Also wenn mich irgendjemand fragt, was das Coolste ist in Deutschland, was so feiern, unterwegs sein, in die Gasse gehen oder auf die Gasse gehen, wie Noah gesagt hat, dann finde ich das schon um einiges attraktiver als das Oktoberfest.
Ja, vielleicht ist es bei mir auch diese schwäbisch-ländliche Perspektive, die ich da habe mit diesem, also bei uns gibt es auch die Irminger Hohlwerk-Trappo, wo auch so viele in meinem Umfeld Mitglied sind und da immer mitgezogen sind. Ich kann dem nichts abgewinnen, wirklich. Es ist, naja, so ist es. Ich habe andere Interessen und andere Dinge in meinem Leben, an denen ich Spaß habe und auch mir Freude abgewinnen kann. Und vor allem wollen wir, dass wieder Brian hier mit teilnimmt am Podcast und mal wieder ein bisschen aktiver wird. Deshalb würde ich sagen, wir kommen zum Fußball. Wie jede Woche, wie immer, irgendwann merkt ihr, dass so in den ersten 5 bis 10 Minuten das Stimmchen von Brian immer seltener aufblitzt. Und das ist dann der Moment, wo er sich denkt, so jetzt lasst uns endlich über Fußball reden. Ich bin hier für Fußball und sonst für nichts. Brian, ich komme deinem Wunsch nach. Keine Sorge, wir reden über deinen Lieblingssport und wir fangen an mit dem Wettbewerb, der traditionell unter der Woche stattfindet, bei dem Bayern sich ausnahmsweise mal wieder ins Halbfinale verirrt hat und traditionell der SC Freiburg im Halbfinale steht. Wir müssen über den DFB-Pokal sprechen. Ihr beide wart ja diese Woche, also quasi letzte Woche, davon betroffen, weil eure beider Vereine gespielt haben. Brians SC in der Hauptstadt hier in Berlin und Hannes hat die Dosen zu Hause empfangen. Fangen wir erstmal mit Hertha gegen Freiburg an. Es war jetzt aus meiner Perspektive kein schönes Spiel, aber jetzt bin ich ganz gespannt auf die Einschätzung von Brian.
Es war meiner Ansicht nach, wir haben da in der Gruppe schon diskutiert drüber, es ist auch eigentlich immer schön, wenn wir in der Gruppe, habe ich auch manchmal das Gefühl, sind die geilen Diskussionen eigentlich, die dann es gar nicht in Podcast schaffen, weil wir schon da diskutieren. Nee, also für meine Perspektive war es ein ganz wunderbares Spiel, weil Freiburg plötzlich wieder Fußball gespielt hat. Und das ist interessant, weil man muss, glaube ich, verstehen, woher ich komme als Fan. Und ich komme aus den davorigen Spielen, wo Freiburg es nicht schafft, Chancen zu kreieren, Schüsse zu kreieren. Die Expected Goals sind sehr niedrig gewesen. Und ich fand, das Spiel war von Anfang an davon geprägt, dass es schnell war, dass es hin und her ging. Hertha hat da seinen Anteil gehabt, das muss man auch ganz ehrlicherweise sagen. Und Freiburg hat mitgespielt. Und deswegen war es für mich, ne, die Vergangenheit, schlechte Spiele, langweilige Spiele, war es für mich sehr unterhaltsam. Klar, grundsätzlich ist es jetzt kein Zuckerschlecken gewesen, aber einfach das Niveau, auf dem sich Freiburg in den letzten Spielen bewegt hat, ist so dermaßen niedrig, was die spielerische Ansehnlichkeit angeht, dass so ein Spiel allein schon für mich als Fan wieder schön ist. Das könnt ihr nicht verstehen, das kann vor allem jemand wie Pannes, der Bayern-Spiele grundsätzlich schaut, nicht verstehen, aber so war meine Wahrnehmung auf jeden Fall.
Ich muss meine Gedanken jetzt erstmal ein bisschen sortieren, wenn ich das Spiel kommentieren will, weil ich hatte ja das Glück, dass ich im Stadion war. Ich habe Brians Herzensverein verfolgen dürfen mit gegen die alten Damen aus Berlin. Und ich war in Begleitung von Arbeitskollegen, wo einige dem SC Freiburg auch nahestehen. Also ich würde jetzt sagen, da waren keine Fans dabei, aber schon Sympathisanten eben aus diesem regionalen Bezug. Und die Leute waren die, die mich darauf hingewiesen haben, wie ausgeglichen es war. Also man hat in keinem Moment meiner Meinung nach erkennen können, ob das dann Erstligist gegen Zweitligist spielt. Ich finde, die Berliner, die Hertha, die hat sich extrem gut angestellt. Fabi Reese ist tatsächlich echt ein geiler Baller. Und dem müsste man hier irgendwann mal demnächst ein Monument machen. Es war kein erbärmliches Spiel, aber du hast gerade erklärt, wo du herkommst. Aber wenn man jetzt von, wie du gesagt hast, von der Perspektive eines Bayern-Fans, der schon recht attraktiven, schnellen Offensivfußball jede Woche geboten bekommt, sich das Spiel anschaut, war es eine 4-. Die Hertha hat das Spiel bestimmt. Freiburg hat überraschend viele Stammspieler auf der Bank gelassen erstmal und hat sich dann ins Elfmeterschießen gezittert. Ich weiß nicht, ob das der Plan war. Und am Ende muss ich sagen, finde ich sehr schade für die Hertha, dass sie das nicht geschafft haben, weil das Finale daheim, wie sagt man das auf Berlinerisch, kann ich gar nicht Berliner Schnauze, das Finale im Stadion zu Hause wird nicht mehr stattfinden, aber ich bin dir ganz ehrlich, es gab in keinem Moment den Augenblick, wo ich mir dachte, alter krass, die Freiburger hier sind der haushohe Favorit und gehen oder ziehen verdient ins Halbfinale ein. Es war extrem ausgeglichen und das Tor von Fabi Rehse, ich hoffe, jeder Freiburger hat sich da eine Scheibe von abgeschnitten, weil so darf ein Zweitligist nicht gegen dich als Erstligist treffen.
Auf jeden Fall kann man sagen, auch wenn es jetzt unattraktiv war und vielleicht Freiburg hier und da nicht immer die beste Mannschaft in diesem Spiel, ist es das zweite Halbfinale in 3 Jahren, oder?
Ja, letztes Jahr nicht.
Letztes Jahr nicht, aber im Jahr davor waren sie doch auch im Halbfinale, oder? Korrigier mich gern.
Wir waren 2022 im Halbfinale, wir waren 2023 im Halbfinale. Und wir waren jetzt.
Aber dann nicht mehr, sehe ich.
Ja, also wir sind, es ist das vierte Halbfinale für uns.
Also alles in allem kann man sagen, der DFB-Pokal mausert sich so langsam zum Wettbewerb des SC Freiburg, oder?
Ich weiß nicht, ich habe noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Ich finde der DFB-Pokal ist ja eigentlich an sich ein wirklich sehr, sehr gutes Turnier, weil es sind wahnsinnig wenig Spiele bis zum Finale. Es sind ja eigentlich nur erste Runde, zweite Runde, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, 5 Spiele, die du spielst zum Finale. Das ist schon mal sehr geil, gerade im Vergleich zu anderen Pokalwettbewerben, wo es häufig länger dauert, wo es Hin- und Rückspiel gibt. Das ist wirklich do or die. Das macht der DFB-Pokal aus. Und wenn du einmal so ein paar Glücksspiele hast und Freiburg hatte, muss man sagen, ich habe so ein bisschen geschaut, gegen wen sie gespielt haben. Sie haben gegen Düsseldorf gespielt. Sie haben gegen Sportfreunde Lotte gespielt. Also es war jetzt auch nicht so ein Gegner dabei, wo man sagen muss, die sind irgendwie sehr, sehr gut oder so. Deswegen, Freiburg hatte auch so ein bisschen Spielglück, was das die Aufstellung angeht. Gerade im Vergleich zu VfB Stuttgart, die zum Beispiel auch gegen Bochum noch gespielt haben. Und deswegen finde ich es schwierig. Ich kann nicht unbedingt hundertprozentig sagen, dass es unser Verein, dass es unser Wettbewerb geworden ist. Aber es ist auf jeden Fall auffällig, dass wir in den letzten, sag ich mal, von 2022 bis 2026 dreimal im Halbfinale standen. Das ist eine Tendenz, sage ich jetzt mal.
Ja, aber ich finde, es ist ja schon eine Tendenz, die eine sehr eindeutige Sprache spricht. Also, wie du gerade schon gesagt hast, der DFB-Pokal ist der am leichtesten zu gewinnende Wettbewerb, den es gibt.
Eigentlich schon. Weil, mit so viel Prestige zumindest schon, ja.
Eben, also er wird ja, ich würde jetzt nicht sagen, auf einer Ebene angesehen mit der Meisterschaft, aber er wird ja schon, ich sag mal, über dem Supercup eingeordnet. Und dementsprechend kann man eigentlich schon sagen, und die Mannschaft, die den gewinnt, die hat ja schon auch immer richtig was zu feiern. Das heißt, da siehst du, das wird schon immer relativ hoch anerkannt. Und da muss man sagen, dafür ist es relativ wenig Aufwand, ein relativ kurzer Weg dorthin. Und im Finale kann dann immer alles passieren. Und deshalb, ich wünsche dem SC Freiburg, es steht ja noch nicht fest, gegen wen sie in dem Halbfinale spielen müssen, aber ich wünsche ihnen, dass sie es noch weit schaffen, zumindest bis ins Finale. Und dann, da kann alles passieren.
Was extrem geil wäre, glaube ich, im Rahmen dieses Podcasts wäre natürlich in Freiburg, Bayern München im Olympiastadion, weil nur dann kannst du sowas von bei mir im Gräbele pennen, weil das müssen wir uns dann anschauen. Was ich sagen wollte, und ich finde ich extrem gut, dass sie das angesprochen hat, mit der, unter Anführungsstrichen, Leichtigkeit den Pokal zu holen, das hat mich vielleicht am meisten genervt von deinen Breisgau-Brasilianern, nur keiner von denen hat so gespielt, als ob sie 180 Minuten entfernt wären vom ersten Titel der Vereinshistorie. Die haben so ein bisschen gekickt, als ob sie da stehen müssten. Als ob es wirklich eine Pflicht wäre. Weißt du, wenn du der SC Freiburg bist und du kannst wieder gegen den Zweitligisten ins Halbfinale reinkommen, dann musst du meiner Meinung nach ein bisschen mehr performen. Also das hat mich am meisten genervt. Also die sind da nicht rausgerannt und haben brilliert und geile Tricks gemacht und geile Kombinationen. Genau, und das war so träge.
Aber genau das ist lustig. Ich finde, genau der Gegenteil war das gefallen. Das war das beste Spiel, was ich seit langem gesehen habe. Ich habe Hoffenheim, schau mal, ich bin so weit, dass ich sage, also ein Spiel wie Hoffenheim gegen Freiburg schaue ich gar nicht mehr an, weil das ist verschwendete Lebenszeit leider im Moment. Deswegen, so einem Punkt bin ich schon mittlerweile, weil es einfach wirklich nicht mehr möglich ist, das ansehnlich anzuschauen. Aber dafür fand ich das Spiel jetzt am Dienstag wirklich, wirklich sehr unterhaltsam. Das muss man wirklich einfach sagen. Das sage ich jetzt auch als Fan. Und ich war wirklich, klar, sie haben jetzt nicht gespielt, als wären sie jetzt Saarbrücken 2017 und es ist ihr ultimativer Run oder Arminia Bielefeld letztes Jahr. Aber ich fand schon, dass sie auch, ich finde auch, muss ich mal ehrlicherweise sagen, jetzt auch mal eine kleine Lanze brechen, nicht unverdient weitergekommen sind. Also nicht nur die Expected Goals und Schüsse sprechen dafür, sondern wenn man mal sich das Spiel im Gesamten anschaut, dann finde ich es nicht unverdient. Sie haben auch in der Verlängerung geführt. Und deswegen, ich fand jetzt die Kommentare so ein bisschen, Freiburg kommt unverdient weiter gegen den Zweitligisten im DFB-Pokal. Wasser ist nass, so eine Meldung. Ein bisschen übertrieben, ehrlicherweise.
Na, also unverdient würde ich auch nicht sagen. Ich glaube, wenn es ein Ligaspiel gewesen wäre, dann würde man sagen, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Und so, haben sich am Ende des Tages, ist immer blöd zu sagen, bei einem Elfmeterschießen, da hat sich halt der Bessere durchgesetzt, aber vielleicht haben sich halt die durchgesetzt mit den stärkeren Nerven und vielleicht ist halt ein bisschen der Hertha dann am Ende des Tages, was weiß ich, die Flöte gegangen, wenn man da halt, was weiß ich, im eigenen Stadion sich ins Halbfinale vom DFB-Pokal schießen kann, dass die da halt mal die Nerven verlieren. Das ist auch okay. Am Ende des Tages muss man sagen, Chapeau, Freiburg wieder im Halbfinale. Ich finde, das ist eigentlich das, was man am ehesten hervorheben muss. Dass es fußballerisch nicht schön ist, das kann ich bestätigen, was Freiburg sonst so zeigt, weil ich habe am Wochenende nämlich Konferenz gesehen und qua des Ergebnisses wurde relativ häufig nach Sinsheim geschaltet.
Das war.
Und das ist ja, also, das zeigt eigentlich, dass Freiburg gerade so ein bisschen im DFB-Pokal, ich sag mal, das Halbfinale ist schmeichelhaft.
Es ist absolut schmeichelhaft. Ich habe ja auch 3-0 getippt für Hoffenheim bei Kicktipp, muss ich ehrlicherweise sagen. Auch ich habe schon kommen sehen, dass so eine Mannschaft wie Hoffenheim uns keinerlei Chancen lässt. Es ist ein bisschen schmeichelhaft. Ich finde auch unseren Pokal waren bisher, einfach, ich musste da überall weiterkommen, deswegen alles okay. Ich war ja auch gegen Düsseldorf im Stadion, wo man auch, finde ich, nicht mit Glück, aber schon auch so ein bisschen mit so ein bisschen Dusel weitergekommen ist. Da hat man dann schon auch das auch zu Ende gespielt. Aber ich finde, dass man auch da so ein bisschen Dusel hat. Also nichtsdestotrotz, ich meine, wir reden fast jede Folge darüber, dass ich nicht so ganz warm werde in der Saison mit meinem Verein. Und ich finde, das zeigt sich auch hier wieder ganz gut.
Wer mit Sicherheit zurzeit warm ist mit seinem Verein ist Hannes. Du kannst ja eigentlich nur rundum zufrieden sein. Es läuft eigentlich relativ glatt. Wie schätzt du jetzt die Bayern gegen Leipzig ein? Das war ja eigentlich so ein bisschen, vor ein paar Wochen hätten wir noch gesagt, so die zwei Mannschaften mit dem besten Momentum. Leipzig hat das jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen abgenommen, ein bisschen verloren, auch am Wochenende nur unentschieden im El Plastico. Wie siehst du das jetzt, DFB-Pokal-Viertelfinale 2-0 Leipzig?
Extrem souverän, muss ich sagen. Wir haben Leipzig jetzt dreimal geschlagen in der Saison, nur ein Gegentor kassiert. Ich finde, das ist eine extrem starke Leistung gegen eine so gut aufspielende Mannschaft. Es war unspektakulär. Also ich habe mir das Spiel angeschaut, in keinem Moment dachte ich, dass das jetzt irgendwie anbrennen wird, was bei Bayern im DFB-Pokal in den letzten Jahren ja gar nicht der Fall war, auch dieses Jahr nicht, gegen Wehen Wiesbaden, was ja das sehr, sehr knappe Spiel zu Beginn der Saison. Ich muss sagen, mich stört's ein bisschen an meinen Bayern und es ist jetzt Meckern auf extremst hohem Niveau, aber das darf man hier machen, weil wenn man nicht meckert, what's the fun in it? Ich find's schade, dass in den letzten Spielen auch gegen Hoffenheim und jetzt gegen Leipzig nochmal unter der Woche, ein Elfmeter den Sieg eingeleitet hat. Ich muss sagen, bis zum Elfmeter war das für mich kein überlegenes Spiel der Bayern. Also es war nicht so, dass Leipzig uns überrannt hat und es war recht ausgeglichen, vor allem so viel im Mittelfeld hat sich abgespielt. Aber es hat mich, ehrlicherweise wurmt mich das, weil Hoffenheim war an sich ein Topspiel, was wir dann 5-1 gewonnen haben, weil eben die Hoffenheimer zu zehnt waren, 70 Minuten lang. Und gegen Leipzig auch ein Elfmeter und gegen Bremen jetzt auch ein Elfmeter. So, es waren drei Spiele in Folge, wo ein Elfmeter das alles eingeleitet hat. Und das wurmt mich. Das nervt mich, weißt? Du warst mal dieser FC Bayern, der alles niedergerollt hat und gegen jeden Gegner stabil 5-4 Tore Unterschied gewonnen hat. Und jetzt halt dieser Elfmeter. Es ist, wie gesagt, Jammern auf extrem hohem Niveau. Also, es ist Meckern, wie wenn du einen DAX-Konzern leitest und 1000% Gewinn machst, aber 2000% Gewinn machen willst. Aber ist halt so.
Nee, ich finde das einen total validen Punkt, weil also das zeigt so ein bisschen, dass die Bayern sich, das bestätigt ja auch ein bisschen die Tendenz, die es ja auch ein paar Spiele davor schon gab, dass sie die erste Halbzeit entweder komplett verschlafen haben oder sogar erst in Rückstand geraten mussten, bis sie richtig aufwachen. Und das bestätigt das so ein bisschen in so einer Light-Version, dass man jetzt halt sieht, so ein bisschen, der Dosenöffner ist dann irgendwie oft ein Elfmeter. Und ich bin da bei dir, bis zu dem Elfmeter war es eigentlich ein relativ ausgeglichenes Spiel. Wenn man dann jetzt auf die Statistiken guckt, dann sieht man, so richtig gefährlich war es dann wirklich nie eigentlich für die Bayern, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, es ist schon eine komische Entwicklung, die man so sieht, aber ich glaube, du kannst am Ende des Tages einfach zufrieden sein, dass sie jetzt mal wieder im Halbfinale vom DFB-Pokal spielen, mal wieder ernsthafte Chance haben, den Titel zu gewinnen.
Absolut, absolut. Also wie gesagt, das ist Jammern auf extrem hohem Niveau. Wenn ich mir was wünschen könnte, dann ist tatsächlich, dass die Bayern im Halbfinale jetzt gegen Stuttgart spielen, weil da ist ein anderer Podcast-Freund und enger Freund von uns, Sympathisant oder großer Fan eigentlich. Das heißt, ich würde das Spiel sehr gerne mit ihm erleben und dann eben, wie gesagt, im Finale Noahs Herzensmannschaft gegen meinen Herzensclub. Das wäre ganz geil. Krass, ja. Beziehungsweise, wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, weil als wir das Spiel geschaut haben, das Finale Stuttgart gegen Bielefeld, da hast du gesagt, du wünschst mir, dass die Bayern mal kommen, damit ich das erlebe. wie es ist, wenn die Mannschaft die Hauptstadt einnimmt. Und ich muss sagen, darauf habe ich Bock. Also wäre schon geil, wenn hier alle mit dem Bayern-Trikot rumrennen würden. Hoffentlich klappt es. Also es sollte dem wenig im Weg stehen, weil alle Mannschaften, die noch im Pokal sind, haben wir bereits geschlagen in dieser Saison. Das heißt, es ist machbar. Und tatsächlich seit 2020, also ist schon lang her.
Ja, 2020, also auf jeden Fall schon lang her. Ich habe jetzt gerade auch nochmal so in die Paarungen geschaut, die noch so übrig sind. Und ich fände tatsächlich auch, eine coole Begegnung wäre eigentlich Freiburg-Bayern im Finale. Ob jetzt die Bayern im Halbfinale quasi auf dem Weg den VfB rausschmeißen oder Leverkusen, ist mir eigentlich egal. Aber viel spannender ist ja, was Brian dazu zu sagen hat. Wen wünschst du dir denn jetzt im Halbfinale mit höchstmöglichen, Gott im Himmel, möglichst hohen Wahrscheinlichkeiten ins Finale zu kommen?
Boah, ist ganz schwer. Ist ganz schwer, weil ich bin bei 99,8%, dass wir es nicht schaffen. Egal gegen wen. Also es ist einfach, es ist wahrscheinlich, wenn das jetzt Leute hören, die Freiburg-Fans sind, so wie ich. Also ich muss ehrlicherweise sagen, keiner.
Aber willst du mir sagen, du hast vom Feeling her ein schlechtes Gefühl?
Ich muss sagen, also ganz ehrlich, wenn ich glaube, wenn wir eine Chance hätten, sag ich mal, in so einem One-Game, dann gegen Stuttgart, glaube ich. Ich glaube, dass Stuttgart sehr, sehr, sehr gut ist. Aber ich glaube, am ehesten noch schlagbarer wäre als Leverkusen und Bayern, weil ich glaube, auf ein längeres Spiel gesehen würde uns Bayern, aber auch Leverkusen wahrscheinlich eher schlagen als Stuttgart. Und Vorteil 2, es ist psychologischer Vorteil, Stuttgart hat halt letztes Jahr den DFB-Pokal geholt, vielleicht ist da der Fokus nicht mehr so da und eher Europa League, weiß ich. Es ist sehr, sehr küchenpsychologisch, aber das könnte ich mir noch vorstellen, dass es vielleicht einen Punkt spielt. Deswegen Stuttgart.
So kann man sich schön zurechtbiegen. Ja, ist auf jeden Fall ein spannender Wettbewerb. Wir werden ihn weiter mit beobachten und ich glaube, wir machen jetzt eine kleine Quizpause, oder? Ich glaube, wir schieben heute das Quiz mal ein bisschen früher rein und gucken danach, was der zweite Block noch so bringt.
Das Quiz. Jo, diesmal bin ich dran mit dem Quiz auf B folgt H. Und ich habe mir was überlegt, was wir noch nie gemacht haben, aber ich habe schon längere Bock drauf. Das Erste, was ihr mir bestätigen müsst, ist, habt ihr eine Nachricht von meiner besseren Hälfte bekommen?
Ja. Ich war gerade schon verwundert.
Super, alles klar. Dann erkläre ich euch, was diese Nachricht auf sich hat. Das ist keine Einladung für ein romantisches Wochenende zu viert, sondern es geht darum, dass wir Imposter spielen. Kennt ihr das? Habt ihr das schon gesehen auf Social Media?
Ja, sehr gut. Ach
ja, kannst du mir die Regeln nochmal erklären?
Genau, also, ich habe mir für dieses Spiel extra eine Deloitte-Beraterin zur Beratung geholt, nee, Spaß. Wir haben alle 4 Begriffe zugeschickt bekommen. Mhm. Von diesen, also von uns dreien, ist jedes Mal eine Person ohne diesen Begriff. Ziel des Spieles ist es, dass diese Person, die den Begriff nicht hat, auffliegt, also dass die anderen zwei diese Person entlarven, oder diese Person es so klug macht, dass wir denken, dass jemand anderes der Imposter ist. Okay? Beispiel, du und ich, Walle, haben das Wort bekommen Eis und Noah hat das Wort bekommen Imposter.
Ah, okay.
Genau.
Wir müssen dann quasi, ich verstehe.
Genau. Und das Spiel läuft dann so ab, dass wir das Wort, das Konzept, den Begriff beschreiben in möglichst wenig Worten und möglichst vage, so dass der Imposter es nicht checkt. Also zum Beispiel, wenn dein Wort ist Zidane und du sagst Kopfstoß gegen Materazzi, dann ist es obvious.
Aber das darf ich doch gar nicht sagen. Ich darf nur ein Wort sagen, oder?
Ein Wort oder auch zwei oder drei, aber halt so sehr, sehr vage.
Okay, ja, legen wir los. Wir fangen mit dem ersten an, oder?
Perfekt, wir fangen mit dem ersten an. Ich würde so sagen, soll ich anfangen und dann machst du Walle und dann du Noah.
Okay.
Super. Also, es geht um den ersten Begriff. Wir machen eine Runde und dann können wir wählen und dann können wir gucken, ob wir den Imposter schon raus haben.
Ja. Okay.
Also, ich fange an und ich sage Köln.
Dann sag ich Geißbock.
Ja. Ich sage Keller.
Ja, dann wissen wir schon, wer es ist.
Ich glaube, das war relativ klar, ja.
Aber das ist ja ultra schwierig, wenn nur einer vor mir dran ist.
Ja, ja, genau, das ist das Ding, das ist ultra schwer, Glück, aber ja. Weißt oder Walle, du warst ja jetzt der Imposter, weißt du, was das Wort war?
Wahrscheinlich VAR.
Ja. Ja, richtig, stark. Ja, aber gut, guck, also ich find's ganz nice, ich schaue mir das oft auf Social Media an. Den zweiten Begriff, jetzt kannst du, Walle, anfangen.
Soll ich anfangen?
Jo.
Dann sag ich mal Trump.
Friedensnobelpreis.
Dann sage ich Tacos.
Ich glaube, ich würde schon mal einen Guess abgeben, wer der Imposter ist.
Wer ist es?
Brian.
Ja, klar.
Ich habe keinen Schimmer. Trump und Tacos.
Wirklich? Okay, warte. Lass uns vielleicht noch eine Runde. Lass uns noch. Was?
Ich habe gerade nur gegessen, dass es vielleicht die WM 2026 ist.
Ja, richtig. Stimmt. Ja.
Na, nicht schlecht. Okay.
Fang du an, Brian.
Noah, du fängst an.
Stadion.
Atmosphäre.
Mannschaft.
Rasen.
Ich weiß nicht, wer von euch beiden es ist. Ich sag Unterstützung.
Ich sag Kurve.
Banner.
Ah, fuck, hä?
Doch, lass auflösen.
Okay, ich sag, es ist Noah.
Ich sag auch, es ist Noah.
Aber war gut, oder? War gut, oder? Habt ihr nicht gecheckt direkt?
Aber das war ultra schwierig, weil du hast mir geschrieben, dritter Mann.
Ja, ich tatsächlich glaube ich, geht es um den 12. Mann, bin ich mir nicht sicher.
Ach so.
Ja, es kann sein, dass in den
der dritte Mann.
Ich wusste gar nicht, was er meint. Wer ist der dritte Mann? Hä?
Ich glaube, Hannes hat sich verschrieben, er meint den dritten Weg, aber.
Nee, ganz kurz. Ich habe ja mit den Begriffen nichts zu tun. Also ich habe ja den Auftrag gegeben, hey, wir machen 4 Runden mit Begriffen, die irgendwas mit Fußball zu tun haben. Es kann sein, dass dritter Mann der Spitzname ist von irgendeinem Spieler, der uns nicht bekannt ist, aber wir haben es alle gecheckt. Ja, dann eine Runde haben wir noch. Ich glaube, Walle, du bist dran.
Nee, Hannes, du bist doch mal dran, oder?
Du bist dran, Hannes, ja.
Haben wir schon gemacht? Ja, dann
sag der dritte ich, Mann.
Der dritte Mann. Nee, dann sage ich Wunderkind.
Das ist so geil, mit so 3 Personen und der Erste, der keine Ahnung hat, der sagt einfach irgendwas.
Dann sag ich Rom.
Dann sag ich Social Media.
Mhm.
Dann sag ich Hoffenheim.
Ja, Hannes ist der Imposter.
Hannes Imposter, ey. Hast du irgendeine Ahnung?
Was wäre die Lösung gewesen, Hannes?
Rom und Social Media? Puh, nee. Doch, Kabi Lame. Dieser TikToker, der immer diese Handbewegung macht.
Nee. Es war Kathy Hummels, war die 4. Person.
Ah, ja, dann ist Wunderkind tatsächlich ganz, ganz falsch.
Ja, leider ganz falsch. Ich muss sagen, mit Stadion habe ich eigentlich ganz gut damals angefangen. Das war ein ganz guter Guess, weil der so ein bisschen vage war, aber Wunderkind war zu eindeutig nicht passend.
Ja. Ja, also ich muss sagen, ich glaube, wenn wir so 4 oder 5 Leute wären, wäre es witziger. Aber ich wollte die Idee schon immer mal hier einbringen im Podcast. Das war's. Schnell, aber kompliziert und ist jetzt durch.
Schnell, aber kompliziert.
Wunderbar, danke dir, Hannes.
Ja, danke dir und danke Julia für die geheime Nachricht.
Ja, gerne. Merci vielmals. Und ihr wisst, nach dem 3KTVBH-Quiz folgt Kicktipp aktuell. Und da kann ich ja wirklich in die Rubrik in vertrauensvolle Hände geben, weil er das jede Woche sehr stark macht, der liebe Noah. Und dann kann ich den Moment nutzen, mir ein Ladekabel für mein Handy holen. Noah, Kicktipp aktuell.
Ja, also Kicktipp aktuell. Dadurch, dass wir letzte Woche ja wieder während des Spiels aufgenommen haben, wollte ich nochmal einen Nachtrag reichen. Und zwar an die Spieltagssieger von letzter Woche. Das waren Sheriff und El Coppo und Tippkönig und Kiosk für alle. Mit jeweils 19 Punkten sind die Spieltagssieger geworden. Glückwunsch dazu nochmal. Das ist vom 21. Spieltag. Jetzt reden wir über den aktuellen Spieltag, wo wir jetzt getrost über den Spieltagssiegerin reden können. Und das ist Franzi mit 21 Punkten. Und zwar ist sie punktgleich mit unserem Spitzenreiter, bis unserem bisherigen Spitzenreiter, dem Sheriff. Das heißt, wir haben da eine Machtverschiebung, eine Live-Machtverschiebung mitbekommen. Ich freue mich auch sehr, dass es den Titelkampf wieder spannender macht. Also ganz viele Glückwünsche nach Leipzig gehen da raus. 21 Punkte auch sehr stark getippt. Nur ein Spiel nicht richtig getippt, sonst alle anderen richtig getippt sogar. 1-3-1 genau richtig getippt. Außerdem, und das freut mich nochmal ganz besonders, Seaquake mit 21 Punkten ist Tippsieger geworden. Das ist natürlich auch sehr hervorragend. Grüße gehen raus, soweit ich weiß, nach Esslingen, lieber Lukas. Das freut mich sehr. Und der Dritte im Bunde, Schrade 72, da gehen die Glückwünsche uns nach Konstanz an Jonas. Die 21 Punkte, was ich total spannend finde, alle drei haben falsch getippt bei RB Leipzig gegen Wolfsburg. Tatsächlich gibt es nur eine Person, die richtig getippt hat, und zwar Kate. Die hat ein 2-2 getippt. Alle anderen haben wirklich für Leipzig getippt. Das war wirklich nicht absehbar, dass die Wolfsburger da einen Punkt mitnehmen. Auch nicht für uns drei. Walle hat 2-0, ich 4-1. Hannes hat 4-2 getippt. Aber man muss sagen, die Machtverhältnisse sind nach wie vor geklärt. Hannes mit 267 Punkten, 7 Punkte vor mir. Ich mit 260 Punkten, 2 Punkte vor Walle. Ja, ich würde sagen, das Spiel ist noch nicht vorbei. Ich freue mich jedes Mal, wenn ihr weitertippt. Und wie gesagt, wie bei jedem, der Elefant ist gefallen.
Muss ich das verstehen?
Das habe ich jetzt auch nicht verstanden.
Der Elefant ist gefallen. Der Elefant ist vom Ast gefallen. Der Elefant, der ganz lange oben saß und von dem man nicht wusste, wann er fällt.
Ah, ja, ja, okay. Ich check's, aber ich wäre nicht drauf gekommen. Ich check's, aber nice. Ich wäre nicht drauf gekommen.
Sheriff wurde eingeholt.
Ach, und er ist der Elefant, weil sein Brett so groß ist wie der Rüssel eines Elefants.
Nee, aber es ist auch eine starke Metapher. Ich durfte mit ihm live erleben. Er war ja jetzt auch natürlich in Konstanz bezüglich seiner gewissen Zunftgeschichten, wie er eben einen schlechten Spieltag hat. Der hat mir davor gesagt, er hat auf Risiko getippt. Ne? Er wollte so ein bisschen anders tippen, ein bisschen schwierig tippen. Und dann gehört er dazu, dass man auch tippt, dass die Essiger Freiburg gegen Hoffenheim gewinnt. Das ist natürlich auch risikoreich. Nichtsdestotrotz, es bleibt spannend. Auch Timo ist noch dabei mit 12 Punkten Abstand. Und deswegen freue ich mich, wenn ihr alle weitertippt und so weitermacht.
Wunderbar. Fleißig weitertippen. Ihr wisst ja, die Bundesliga hat 34 Spieltage und am Ende gibt es was zu gewinnen, im Optimalfall, wenn wir es organisiert bekommen. Was zu gewinnen hatte.
Was zu gewinnen?
Das war doch ein Witz. Was zu gewinnen hatte an diesem Wochenende auch die Eintracht aus Frankfurt. Heimspielpremiere für den neuen Trainer, der Mann, der die Einwürfe revolutionieren wollte bei den Frankfurtern. Ein glattes 13-0 gegen die Fohlen. Muss man sagen, Frankfurt wieder zurück auf der Spur oder ist es eher nicht ganz hoch einzuordnen, weil Gladbach auch zurzeit einfach wirklich gar nicht mal so gut drauf ist?
Ich würde sagen, auf Basis dessen, was ich in der Konferenz gesehen habe, ein guter Mix. Also Gladbach ist halt oder war über lange Phasen in dieser Saison unfassbar schlecht, hat am Wochenende wieder unfassbar schlecht performt und Frankfurt war das erste Mal in der gesamten Saison gut. Beziehungsweise in der Rückrunde. Zu Beginn der Saison dachten wir ja auch alle, die werden Champions League-Sieger. Die waren tatsächlich gut. Es war ein solides Spiel. Vorne sind sie ab und zu gut gewesen. Aber was mich gefreut hat, ist, dass sie die Null gehalten haben und dass Caua Santos nach Jahren mal wieder eine solide Performance hatte. Die Probleme der Abwehr sind meiner Meinung nach bestehen geblieben. Also die haben sie noch nicht gelöst. Werden sie auch bis zum Ende der Saison nicht gelöst bekommen. So als Bayern-Fan weiß ich, wie das ist, wenn die Defensive einfach nicht klappt manchmal. Das kriegt man nicht gelöst. Aber umso erfreulicher ist es, wenn der Torwart die Pille hält. Ich glaube, es ist jetzt kein Spiel, wo wir sagen können, okay, Frankfurt wird jetzt einen Lauf haben und qualifiziert sich problemlos für die europäischen Plätze. Eben weil der Gegner Gladbach so schwach war. Aber ich denke, es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, die nächsten 2-3 Spiele werden entscheidend sein.
Noah, hast du auch noch einen Punkt dazu? Ich dachte, du möchtest da bestimmt noch was dazu sagen bei dem neuen Trainer, der doch dein neuer Tuchel auf Spanisch quasi ist.
Ja, naja. Also, er hat ja schon wieder, also es ist echt jemand, der nicht an großen, markigen Sprüchen sich zu schade ist, sie aufzunehmen. Ich finde, Gladbach ist eine der schlechtesten Mannschaften gerade der Liga. Ich finde, die haben sich von so einem, ja, ich sag mal, Hoffnungsteam, was wirklich zeitweise ganz gut gespielt hat, jetzt so zwischen der Saison, seitdem Eugen Polanski da war, zu einem der desaströsen Teams entwickelt. Ich bin mittlerweile schon an dem Punkt zu sagen, dass Eugen Polanski auch nicht sicher ist, dass der noch bleibt bis zum Ende der Saison, ganz ehrlich, wenn es weitergeht so. Deswegen, ich würde diesen Sieg nicht zu hoch einschätzen. Ich glaube, alles andere als einen 3-0-Sieg wäre eher schlecht gewesen. Und es gab sicherlich auch Situationen, wo man sagen muss, da hat die Eintracht schon wieder auch nicht so bewiesen, dass sie so gut kicken kann. Sie hatten weniger Ballbesitz. Wenn man die Gesamtschüsse ansieht, hatte Gladbach mehr vom Spiel. Zwar die großen Chancen nicht so sehr, aber trotzdem hat die Eintracht was zugelassen. In dem Fall Glück, dass eben mal der Torwart wieder gut gehalten hat. Deswegen, ich wäre noch nicht so weit zu sagen, es ist ein Aufschwung bei der Eintracht zu sehen. Die Richtung hat gesagt, Hannes hat gesagt, die Richtung stimmt. Aber mehr, jetzt muss man mal abwarten, wenn die Gegner, sag ich mal, nicht Gladbach und nicht, Wolfsburg heißen, sondern dann auch mal wieder ein bisschen stärkere Gegner sind.
Ja, absolut richtig. Bin ich voll und ganz bei dir. Gladbach, das ist wirklich fast schon erschreckend. Eigentlich 6 Spiele in Folge ohne Sieg. Die sind auf dem besten Weg, wieder unten richtig rein in die Misere zu rutschen und richtig im Abstiegskampf drin zu hängen. Ich glaube, das täte der Liga wirklich einfach nicht gut, wenn wieder so ein, ich sag mal, so ein altes Schlachtschiff der Bundesliga absteigt. Das ist einfach nicht schön. Ich glaube auch, dass, wie du gerade schon sagst, die Zeit von Eugen Polanski auch wirklich einfach jetzt gezählt ist. Also die Tage sind gezählt. Vielleicht täte es der Mannschaft dann doch nochmal ganz gut, wenn man da nochmal einen anderen Input bekommt, weil er hat zwar einen kurzen Effekt gebracht, aber das war halt auch nur so vielleicht so ein neuer Trainereffekt. Und vielleicht kannst du einen nachhaltigeren Effekt erreichen, wenn du jetzt nochmal jemand Neues irgendwie an Bord holst. Bei Frankfurt, eins muss man dem, wie heißt er denn, Albert Riera oder irgendwie so sagen. Er hat, ich glaube, das erste Mal seit Anfang Dezember oder so, ich habe es irgendwann mal die Woche gelesen, ohne Gegentor geblieben. Also das muss man ihm schon anrechnen. Nichtsdestotrotz, wie gut die Entwicklung tatsächlich ist, das zeigt sich jetzt natürlich erstmal nächste Woche, wo es gegen wen geht. Die Bayern.
Den FC Bayern München aus München
ran. Ja, und danach, da können sie dann zeigen, da können sie dann eigentlich die Big Points ansammeln. Oder was heißt die Big Points? Da können sie diese Punkte einsammeln, die sie einsammeln müssen mit Freiburg, Pauli, Heidenheim, Mainz. Das sind Spiele, da müssen sie gewinnen, wenn sie eben oben rein wollen. Wir werden gespannt sein dürfen. Dann absolut. Hatten wir noch eine andere Mannschaft, die sich auch wieder so ein bisschen aufgemöbelt hat, wieder ein bisschen aufgepäppelt hat mit Bayer Leverkusen. Die vermeintlich auch wieder ein bisschen zurückgefunden haben auf ihre Spur. 4-0 gegen Pauli zu Hause, komplett ungefährdeter Heimsieg. Also das war allgemein, wenn ihr das mal guckt beim Spieltag, ich habe ja auch die Konferenz geschaut, es sind unfassbar viele Tore gefallen. Und bis auf HSV Union war alles so eindeutig.
Ja.
Und es gibt ja so, eigentlich gibt es so, eigentlich im seltensten Fall ist eine Konferenz geil. Eine Konferenz ist geil, wenn es auf möglichst vielen Plätzen spannend ist. Und entweder ist es so, dass es auf vielen Plätzen so ist wie jetzt diese Woche, dass unfassbar viele Tore fallen und alles super eindeutig ist. Oder ist es so, dass gar nichts passiert und überall ist einfach nur bums langweilig. Und dann macht es auch keinen Spaß.
Ich muss sagen, als neutraler Betrachter war das extrem cool. Also ich finde, wenn oft reingerufen wird, Tor in XY, ist das schon ganz nice. Und ich glaube, es waren tatsächlich, der Son hat's gesagt, es gab nur 7 Minuten, wo es keine auffällige Szene gab. Also es gab nur 7 Minuten in der gesamten Konferenz, wo niemand geschrien hat, Elfmeter, rote Karte, Platzverweis, was auch immer, ist schon ein ganz geiles Ding. Und jetzt, um auf Leverkusen zu sprechen zu kommen, ich denke, es war unfassbar wichtig für die vor dem Mittwochspiel gegen Olympiakos. Leverkusen muss ja nochmal ran in dieser K.O.-Zwischenphase von der Champions League. Und so ein 4-0-Sieg, auch wenn es nur gegen Pauli ist, der gibt dir dann schon Selbstvertrauen. Aber nur gegen Pauli, finde ich halt auch so ein bisschen gesagt. Pauli hat letzte Woche, beziehungsweise jetzt über schon 10 Tage her, gegen Stuttgart gewonnen. Stuttgart, die gegen Pauli ganz normal gespielt haben, aber einfach gegen einen sehr starken Gegner sich dann letztendlich geschlagen geben mussten. Und dass du gegen diese St. Pauli 4-0 zu Hause gewinnst, ist dann doch schon meiner Meinung nach ein bisschen lobenswert. Vor allem, weil Leverkusen ja jetzt nicht auch die ganze Zeit brilliert. Also ich finde das einen extrem wichtigen wichtiges Signal in Richtung eben, hey, wir sind noch nicht ganz weg, wir sind jetzt vielleicht nicht Bayern für Folge Nummer 1 und auch nicht Nummer 2, aber schreibt uns nicht ganz ab und in der Champions League können vielleicht auch ins Achtelfinale kommen. Also für mich ein extrem wichtiges Signal und Leverkusen tatsächlich, seitdem die diese Invincible-Saison hatten mit Xabi Alonso, finde ich die eine Mannschaft, die dem deutschen Fußball auch regelrecht gut tut. Dementsprechend freut es mich, dass die wieder so ein bisschen aufgelebt sind.
Ja, vor allem, man darf auch nicht vergessen, sie haben immer noch ein Spiel weniger, ne? Also sie haben immer noch ein Spiel noch gegen HSV, was ja wegen Schneestürmen abgesagt wurde damals. Deswegen auch da sind sie noch dran und ich glaube, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, ich glaube, die Champions-League-Plätze, ist es relativ klar, wer da eigentlich jetzt noch mitspielen wird. Das sind immer noch die ersten sechs und dazu gehört eben auch noch Bayer Leverkusen. Ich glaube, bei den anderen mussten man auch langsam klar sagen, die werden damit nichts mehr zu tun haben. Letztlich werden die ersten sechs, glaube ich, auch die ersten sechs Plätze unter sich verteilen. Also da sehe ich jetzt nichts.
Du siehst ja nichts mehr größer anbrennen, oder?
Nee, also ich glaube schon, dass es, also ob das jetzt halt eben 1, 2, 3, 4, 5, 6 auch so bleibt, wie es jetzt gerade ist, ist eine fragliche Sache. Ich kann mir auch eben vorstellen, dass es Leverkusen auch noch in die Champions League schafft. Aber ich glaube, insgesamt werden diese sechs Mannschaften es aufteilen unter sich.
Ja,
doch, es wird auch ganz spannend. Es wird auch ganz spannend zu sehen sein, wo es Hoffenheim hintreibt, ob sie es jetzt wirklich durchziehen können in der Champions League sich da, also auf den Champions League Plätzen sich festzubeißen oder ob sie nicht doch noch abrutschen auf Euro oder Conference League. Also das ist schon echt so ein bisschen, also kann man zweifelsohne sagen, die komplette Überraschungsmannschaft dieser Saison.
Absolut, also wir haben das ja schon einmal angesprochen und ich finde auch diese mentale Stärke, die sie bewiesen haben, weißt du, am Wochenende davor 5-1 verloren gegen die Bayern und jetzt eine extrem souveräne Performance gegen eigentlich defensiv stark aufspielende Freiburger, ist schon ein Ding, also das macht nicht jede Mannschaft, also ich kann mir vorstellen, dass so ein 5-1 schon schmerzt, aber was sie auch gesagt haben und ich finde, da ist Olli Baumann eigentlich ganz, ganz klar gewesen, gegen die Bayern war das ein starkes Spiel von Hoffenheim. Und das haben sie einfach weitergeführt. Sie tanzen nur noch auf einer Hochzeit. Das heißt, die können sich schon auf die Champions-League-Qualifikation konzentrieren. Natürlich ist die Frage, ob sie die Kadertiefe haben, ob sie die Nerven behalten und. Aber aktuell sehe ich die Jungs aus Sinsheim schon in der Champions League und irgendeine größere Mannschaft nicht. Ich denke noch, es sind zwar 8 Punkte Unterschied, aber ich denke, die Frankfurter können uns vielleicht noch überraschen. Also lass irgendeine Mannschaft da ausrutschen. Ich blicke ein bisschen auf den VfB Stuttgart. Ich hatte hier mal vor langer, langer Zeit gesagt, dass die in 2 Saisons in die 2. Liga absteigen. dementsprechend muss da noch viel passieren. Aber ja, ich sag, das ist noch nicht ganz gegessen mit den oberen 6 da oben.
Es sind ja Gott sei Dank noch ein paar Spieltage, die noch zu spielen sind. Dementsprechend dürfen wir mal gespannt sein, ob es der VfB noch schafft, abzusteigen. Wir wollten einmal heute den Blick ins Ausland richten, und zwar nach Italien, zum Derby d'Italia, wie man so schön sagt. Inter Mailand hat Juve empfangen. Und wie ihr alle wisst, sobald es hier in das internationale Geschäft geht, haben wir unseren kleinen Auslandskorrespondenten immer am Start. Das macht Hannes. 3-2 war das Ergebnis, aber ich kann euch schon mal so viel vorwegnehmen. Hitzig wurde es nicht nur auf dem Spielfeld.
Ja, du hast es ganz gut zusammengefasst. Das Spielergebnis war, also das Spiel war sehr nice. Ich habe leider nur, ich glaube, 25 oder 20 Minuten geschaut. Auch dem verschuldet, dass einer der Fußball-Influencer, dem ich folge, ein sehr großer Serie A-Fan ist. Und damit meine ich nicht nur. Er weiß, wer er ist. Ich hoffe, er hört uns ab und zu noch zu. Aber es war tatsächlich, glaube ich, das erste Derby d'Italia in langer Zeit, was so Spaß gemacht hat, aber was auch so kontrovers war. Und es gibt ja schon die ersten Stimmen, die munken oder die ersten Gerüchte, die den Lauf machen, dass es gezinkt war. Juve hat, ich weiß gar nicht wie lang, mit 10 Mann gespielt. Ja, die gesamte zweite Halbzeit nur noch zu 10 bestreiten können, wegen einem Foul, was keiner war. Und der VAR wurde ja nicht mal eingeschaltet. Schon ein bisschen eine Skandalentscheidung zugunsten der Inter. Es hat die Meisterschaft jetzt nicht entschieden, also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt absolut vorbei ist, wenn ich bedenke, Inter ist Erster und Juve ist Fünfter, die trennen jetzt auch genug Punkte und Inter hat sich jetzt schon mit 8 Punkten gegenüber Mailand schon sehr davongeschlichen, aber viele haben ja darauf gewartet, dass dieses Spiel nochmal so ein bisschen Spannung um die Meisterschaft reinbringt. Der Schiedsrichter hat es ein bisschen vermieden, dementsprechend Skandal gewesen. Alle italienische Medien berichten das, alle ausländische Medien auch und ich muss sagen, das hat mich auch überrascht. Es wurde mehr besprochen als die Bundesliga auf dem einen oder anderen Kanal, deswegen dachte ich, müssen wir das auch machen und Noah, unsere alter Tifosi, der auch seine Vorliebe für den italienischen Calcio hat, kann da bestimmt auch ein, zwei Wörtchen zu sagen.
Ja, also ich meine, es ist dafür, dass Juventus im Prinzip keinen so großen Einfluss mehr auf die auf den Scudetto hat, ist es etwas auch, also nicht unbedingt als Meisterschaftskampf abzutiteln, aber du hast recht, es ist, wäre natürlich schon wichtig gewesen, dass sich Inter vielleicht nicht ganz so sehr absetzen kann. Jetzt sind es gerade schon 8 Punkte auf Mailand, beziehungsweise Mailand hat noch ein Spiel weniger. Aber dennoch glaube ich, dass die Meisterschaft auch da, ähnlich wie in Deutschland, vielleicht nicht zu 100% entschieden ist. Ich glaube schon, dass da durchaus nochmal die Möglichkeit ist, dass vielleicht sogar Napoli mit 11 Punkten Abstand ziemlich weit weg, aber eventuell da noch eingreifen kann und deswegen es auch spannend macht. Und man muss auch gleichzeitig sagen, in den letzten Jahren war Inter einfach da doch, abgesehen jetzt von der Überraschungsmeisterschaft letztes Jahr, die Mannschaft der Stunde, machen es einfach sehr gut. Vielleicht mit dem ein oder anderen Schiedsrichterhinweis dort. Ich meine, die italienische Liga ist da ja auch dafür zu haben. Aber ich will da jetzt auch gar nicht so sehr in meine verschwörungstheoretischen Tiefen gehen. Aber ich glaube, dass da durchaus auch mal etwas so die Rolle spielen kann. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass so Spiele ultra wichtig sind, auch für die italienische Liga, auch wieder so ein bisschen an Fahrt zu gewinnen, weil man auch einfach auch immer wieder das Gefühl hat, dass doch einfach durch diese Allstars zwar eine gewisse Charme in dieser Liga besitzt, aber die ganz großen Jahre sie schon hinter sich gelassen hat, leider.
Verschwörungs-Brian ist und bleibt mein Lieblings-Brian. Aber erklärt mir nochmal, ich habe es jetzt nicht so ganz gerafft, ich habe nämlich nur die Zusammenfassung gesehen. Und ist jetzt diese wirklich unverdiente gelb-rote Karte, war das die einzige Szene, die dazu geführt hat, dass es so eskaliert ist und jetzt diese Verschwörungstheorien aufgekommen sind?
Nur willst du, soll ich?
Nee, sag du, Hannes, bitte.
Okay, das war nicht die einzige Szene, die dazu geführt hat, aber es war schon der Anfang von allem. Du hast sehr wahrscheinlich dieses Video gesehen von der Rudelbildung runter in die Katakomben, oder?
Ja, ja.
Genau, also es waren tatsächlich 3 Entscheidungen, die dazu geführt haben, beziehungsweise 3 Entscheidungen, die ich ein bisschen identifizieren konnte. Die eine war diese gelb-rote Karte, weil das war tatsächlich zu einem Zeitpunkt, wo Juve sehr gut im Spiel war und es nervt dann halt einfach, wenn dir ein Spieler vom Platz gestellt wird, vor allem so unberechtigt, also absolut unnötig. Dann waren es aber tatsächlich auch ein paar andere Dinge, zum Beispiel Nummer 1, ein Abseitstor, was der Juve aberkannt wurde. Völlig unzurecht, meiner Meinung nach. Es stand, also beziehungsweise, es waren einmal diese Abseitsstellung, es war einmal diese rote Karte und es war die Tatsache, ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber ihr könnt auf dem Kanal von Karim euch das anschauen. Er hat 5 oder 6 Eckspiele gewertet, die keine waren. Und deswegen, also das befeuert so ein bisschen diese Verschwörungstheorie, dass es eben, weil es sind keine eklatanten Szenen jetzt, yeah. Aber er meinte, 4 oder 5 Mal gab es halt diesen Fall, dass es hieß, okay, ist ganz klarer Abstoß für Juve, und hat er gesagt so, nee, Ecke für Juve, und alle so, hä, woher denn? Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, aber es gibt einen deutsch-italienischen Fußball-Influencer, der ist ganz cool, der hat das alles aufgezählt. Ich schicke euch das Video, weil wenn du das siehst, dann bist du dir sicher, dass da irgendwie die schwarze Hand im Spiel war.
Okay, also das war einzig nur meine Frage, dass es noch ein paar andere Szenen gab. Also die gelb-rote Karte, ja, gehe ich absolut mit. Das kannst du nicht geben, vor allem nicht zu dem Zeitpunkt des Spiels. Und also ja, es ist ein Foul. Wenn man es ganz, ganz streng auslegt, kann man eine gelbe Karte geben wegen taktisch, aber gelb-rot, das würde ich an der Stelle einfach nicht geben. Das war einfach drüber. Ist natürlich schade, so ein bisschen für das Spiel und für den Spielverlauf gewesen. Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, dass Juve trotzdem in Unterzahl ziemlich gut mitgehalten hat und auch noch die Inter-Hintermannschaft trotzdem über den Rest der Zeit ziemlich beschäftigt hat. Eine Frage an euch, ich hab schon lange nicht mehr Juve geschaut, tatsächlich auch schon lange keine Juve-Highlights mehr geguckt. So, habt ihr das Gefühl, die Mannschaft holt sich gerade so kulttechnisch so ein bisschen von diesem Ronaldo-Schatten, den Ronaldo so hinterlassen hat in der Zeit danach? Oder ist es immer noch so eine irrelevante Mannschaft, die so nach sich selbst sucht und auch irgendwie so keinen Charme mehr hat?
Also ich muss sagen, ich glaube, dass Juventus hat ja einen, nicht nur mit Ronaldo, aber sondern generell eine sehr, sehr starke Transformation in den letzten Jahren erlebt. Also auch viele italienische Vereine, Logoänderungen, Einstieg von Investoren, neues Stadion, Ausschluss der Fans, Ausschluss der Kurve. Das habe ich ja auch live mitbekommen, als Freiburg gegen sie gespielt hat. Das war an einer Kommerzialisierung. Also es war dermaßen durchkommerzialisiert, dass es nicht mehr an Fußball erinnert hat. Das muss man schon so in der Härte sagen. Ich glaube, dass es so ein bisschen aber auch sportlich dann sehr gezwackt hat. Man hat irgendwie keinen Trainer gefunden, der die Spieler dazu bringen konnte, gut zu spielen. Es war wirklich sehr schwierig. Und ich glaube, so langsam gibt's so ein bisschen, kommt der Juve-Fußball wieder zurück, die Dominanz zurück. Man darf ja nicht vergessen, Juventus war ja in den 10er-Jahren vor allem eigentlich die FC Bayern heutzutage, was es in der Bundesliga ist. Und zwar etwas kürzer, aber trotzdem sehr, sehr dominant. Und da sind sie noch weit davon entfernt. Aber ich glaube, so langsam kommen sie wieder zurück, haben mit Kenan Yildiz, einen der ganz jungen Stars eben auch im Team, aber auch mit anderen jungen Spielern sehr viel Erfolg. Deswegen, ich glaube, es dauert noch ein bisschen, aber ich habe das Gefühl, dass wir das alte Juventus bald wieder kennenlernen werden in den nächsten Saisons.
Ich habe das Gefühl, Juve hat sich von diesem Ronaldo-Transfer viel mehr erhofft und hat seitdem so ein bisschen ein Traumata. Die wollten ja unbedingt die Champions League holen, dadurch, dass sie die Serie A halt wirklich am Laufband die ganze Zeit eingefahren haben. Es hat nicht geklappt. Ich glaube, sie sind auch jedes Mal sang- und klanglos bis maximal im Viertelfinale ausgeschieden. Und zwar gegen relativ, unter Anführungsstriche, einfache Mannschaften. Einmal gegen Porto, einmal gegen Ajax. Das darf dir eigentlich als Mannschaft für Juve damals mit dem Spielermaterial nicht passieren. Ich traue tatsächlich diesem Juventus von Pogba, Tevez, Marquisio, Buffon, Chiellini sehr nach, weil das extrem geile Zeiten waren. Und der Downfall, du hast gerade angesprochen, fing auf jeden Fall mit der Logoänderung an, weil das neue Logo sieht aus wie Jeep. Also sieht natürlich aus wie Jeep, wie die Automarke. Und ich würde sagen, Juve kann vielleicht das versuchen, was PSG ganz gut gelungen ist, nämlich immer noch namenswerte Transfers tätigen, aber halt keine absoluten Topstars. Weißt, in dem Moment, wo PSG von diesem Messi, Mbappé, Neymar weggegangen ist, hin zu Kvaratskhelia, Dembélé, so Spieler, die A, nicht ganz Top-Niveau waren oder B, schon ein bisschen von der Fußballbühne rausgebuht wurden, wie Dembélé eben bei Barcelona. Vielleicht wäre das mal ein Anknüpfpunkt, weil ich gehe da nicht mit Noah mit. Ich glaube, in Italien und in Europa wird Juve wirklich die nächsten 5-6 Jahre keine Rolle spielen.
Ich finde das ein bisschen ein unfairer Vergleich mit PSG, weil, also ja, sie haben jetzt nicht mehr die Top 3 der Welt verpflichtet, aber immer noch sehr gute Spieler, die sehr viel Geld gekostet haben. Und das Geld hat Juve, glaube ich, halt, also meines Wissens nach nicht. Deshalb, ich glaube, es wäre jetzt zu einfach zu sagen, hey, macht's doch wie PSG und kauft euch halt nicht Spieler aus den Top 10, sondern geht halt in die Top 20. So, die kosten ja heutzutage trotzdem 80 Millionen. So, wenn du die Mittel nicht hast, also allein, dass Weston McKennie immer noch Stammspieler ist bei Juve, ich find's geil, einer meiner absoluten Lieblingsspieler, find ich wirklich geil, aber von der Leistung her, in das alte Juve von früher, mit den Namen, die du gerade aufgezählt hast, da wird er nicht mal auf der Bank sitzen, der wird dir nicht mal das Wasser reichen. Also deshalb, es spricht so ein bisschen gegen die Entwicklung, aber also, ich würd's ihnen so gönnen, wenn sie mal wieder ein bisschen mehr Kult bekommen würden. Wisst ihr, wie ich meine? Also vielleicht wieder zurück zum alten Logo und dann da wäre das schon mal ein großer, wichtiger Schritt. Ein Wettbewerb, bei dem Juve ja nicht mehr mit von der Partie ist, bei dem sie, glaube ich, dieses Jahr noch gar nicht mit von der Partie waren, ist die Champions League. Hannes hat es vorhin schon gesagt, für Leverkusen geht es diese Woche unter anderem gegen Olympiakos und Dortmund muss gegen Bergamo ran zu Hause. Ach nee, doch, Juve ist doch dabei. Mensch, bremst mich doch.
Ich wollte gerade sagen, Die spielen gegen Gala, die müssen in Istanbul ran.
Die spielen gegen Gala, die müssen in Istanbul ran. Ja, dann nehme ich die moderatorische Brücke wieder zurück und sage, Juve ist natürlich noch voll mit dabei. Was denkt ihr, was steht diese Woche so an? Was erhofft ihr euch von diesen sogenannten Champions League Playoffs? Haben wir Favoritensterben oder wird es eigentlich eine relativ öde Nummer?
Ich glaube, wir haben ein Favoritensterben und ich schaue da nach Portugal beziehungsweise nach Madrid. Es ist ja wieder die Paarung, die uns das letzte Mal alle schon viel Freude zubereitet hat. Ich glaube, Real Madrid wird sich extrem schwer tun und so ein José Mourinho, er hat bei Benfica jetzt nicht das Spielermaterial, mit dem er Real Madrid 180 Minuten nerven kann, aber ich sage, der ist taktisch so gewieft, da wird irgendwas rauskommen. Das ist meine große Hoffnung, weil ich will auch, dass Real Madrid es ein bisschen bereut, dass sie Xabi Alonso da gekickt haben, weil ich denke, das ist ein unfassbar interessanter Trainer und der hat dem europäischen Fußball sehr gut getan. Der hätte dieser Mannschaft ein bisschen System gegeben, aber das wollen sie anscheinend nicht. Deswegen, ich sag, wenn es hier schon einen Dragon Slayer gibt, dann wird es Benfica, die Real Madrid rauskicken. Obwohl, habt ihr das gesehen von den Real Madrid-Spielern? Die waren ja alle zusammen essen und trinken unter der Woche und haben gepaktet, dass sie bis zum Ende der Saison zusammenhalten werden. Habt ihr es nicht gesehen?
Nein, Hannes, nicht jeder von uns hält sich den ganzen Tag auf TikTok auf.
Nein, ganz kurz, es war in vielen Medien, weil eben Vini Junior, der ja so ein bisschen die tragische Figur ist von Real Madrid, man sagt ja, er war dafür verantwortlich, dass der Trainer gegangen ist, er heult rum, wenn er den Ball nicht bekommt, bla bla, der hat alle eingeladen, der hat gesagt so, hey, komm, wir kommen zusammen, die waren irgendwo im Zentrum von Madrid und die haben sich jetzt gegenseitig versprochen, dass sie alles geben werden zum Erfolg. Und es wäre halt auch witzig, wenn eben nach so einem Treffen die dann gegen Benfica rausfliegen. Weil ansonsten muss ich gestehen, zu dieser Champions-League-K.O.-Phase relativ uninteressante Spiele, meiner Meinung nach.
Ja. Gehst du mit, Brian? Uninteressante Spiele und Benfica kommt weiter?
Also ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Benfica weiterkommt, nicht nur wegen meiner persönlichen Verbindung, sondern auch wegen José Mourinho. Und ich glaube, es wird auf jeden Fall unterhaltsame Spiele werden. Ich befürchte aber eher nicht, dass es Benfica schafft. Da ist dann Real Madrid dann doch vielleicht etwas zu abgehärtet dagegen. Ich schaue auf jeden Fall natürlich nach Dortmund gegen Atalanta. Ich glaube, es wird nicht leicht für die Dortmunder gegen Atalanta. Ich glaube, das wird. Ich befürchte, dass sie es eventuell gar nicht schaffen werden. Ich glaube, das ist ein 50-50-Spiel. Atalanta ist eine der Mannschaften, die, glaube ich, jeder europäische Top-Club mittlerweile fürchten muss. Denn sie haben dieses Underdog-Image echt immer noch eigentlich behalten und spielen trotzdem eigentlich sehr guten Fußball, auch weiterhin in der italienischen Liga gut dabei. Und deswegen glaube ich, dass Dortmund da durchaus stolpern könnte. Und ansonsten, ich finde auch insgesamt sind die Spiele, abgesehen von den deutschen Mannschaften, jetzt und von Real Madrid gegen Benfica, so ein bisschen, ja, muss man jetzt nicht unbedingt alle direkt gleich verfolgen. Ich freue mich auf jeden Fall auf Dortmund, ich freue mich auf die Benfica-Real Madrid-Spiele und ich denke, Bayer Leverkusen, und da bin ich jetzt recht sicher, wird aber weiterkommen. Das finde ich, glaube ich, darauf kann man mal ausgehen.
Ich finde, auf dem Papier habt ihr schon einen Punkt, auf dem Papier habt ihr recht, das sind jetzt nicht die mega spannenden, coolen Ergebnisse, aber wisst ihr, worauf ich mich freue? Ich freue mich auf Champions League K.O.-Phase. Das ist einfach geil. Das ist irgendwie cool, dass wir sind jetzt an dem Punkt in der Saison angekommen, wo es nicht mehr die Champions League-Spiele völlig egal sind oder nicht ganz so relevant, sondern wir sind jetzt in der K.O.-Phase angekommen. Jetzt kann nicht jedes Spiel, aber das Rückspiel kann das letzte sein und im Hinspiel wird absoluter Grundstein dafür gelegt. Deshalb, ich habe da Bock drauf. Ich habe auch wirklich Lust drauf, Champions League mal wieder zu gucken. Und ich bin da ein bisschen bei dir, Brian. Ich glaube, dass Dortmund es nicht leicht hat gegen Bergamo. Ich glaube, das ist schweineschwer. Und ich glaube auch, dass es Leverkusen nicht leicht hat gegen Piraeus, vor allem bei Olympiakos. Ich glaube, das wird auch wirklich keine gute Nummer.
Ich würde bei euch mitgehen, automatisch, was diese Dortmund-Prognose angeht. Wäre Adama Lukman, der Stürmer von Atalanta, der ja damals im Finale gegen Leverkusen von der Europa League einen Dreierpack geschossen hat, wäre er nicht zu Atletico gewechselt. Der ist jetzt zu Atletico Madrid gewechselt, macht da eine phänomenale Aufgabe in dem Griezmann. Und deswegen sage ich, Atalanta ist geschwächt. Natürlich, Atalanta ist eine Mannschaft, die sich seit wirklich mittlerweile 8 Jahren, glaube ich, still und heimlich in die europäische Relevanz gespielt hat. Ich mag das nur, dass du diesen Begriff da irgendwie so europäische Mittelmäßigkeit, europäische Relevanz hier eingeführt hast. Ich glaube, das wird kein Spaziergang für Dortmund, aber da brennt gar nichts an. Also mich würd's sehr, sehr wundern, weil wie gesagt, so Atalanta ist ein bisschen geschwächt, weil sie ihren Starspieler von den letzten Saisons abgeben mussten. Da in beiden Partien ein Sieg für Dortmund, sage ich.
Ich glaube, Brian's und mein Pessimismus bezüglich Dortmund ist einfach noch geprägt von dieser, wir haben uns noch nicht an diese Dortmunder Souveränität gewöhnt, dass sie auf einmal jedes Spiel gewinnen, auch gegen kleine Mannschaften und auch gegen schwere Mannschaften, dass sie das gar nicht so schlecht machen. Ich glaube, das sind wir noch nicht gewöhnt. Wir werden sehen. Ach, ihr Lieben, schön. Ich würde sagen, wir haben schon wieder fast eine knappe Stunde auf der Uhr. Wir haben viel, viel besprochen. Wir sind nach Italien ausgeflogen heute und dementsprechend würde ich sagen, lassen wir euch ausfliegen in die Woche und das machen wir wie jede Woche mit unseren Spielen der Woche, Match of the Week, Hannes, was muss man gesehen haben, wo muss man eingeschalten haben diese Woche, was darf man nicht verpasst haben?
Kannst du mir vielleicht noch 10 Sekunden geben, weil wir haben jetzt über alle Spiele gesprochen, die ich erwähnen wollte und ich will immer was Neues einbringen, dementsprechend moderier, sing ein Lied, mach irgendwas oder frag nur.
Ganz, ganz überraschend kommt die Rubrik immer am Ende der Folge, gell? Da kann man sich gar nicht drauf vorbereiten.
Komm, nee, Brian, ich hatte mir schon Benfica gegen Real Madrid rausgesucht, aber das haben wir jetzt angesprochen, das kann ich ja nicht sagen, das wäre ja lame.
Brian, was hast du?
Also, wir hatten darüber das Spiel gesprochen. Wir hatten viel über den Trainer jetzt gesprochen im Podcast. Deswegen ist es obvious, dass es Bayern gegen Frankfurt sein muss am Wochenende. Bin mal gespannt, wie sich die Frankfurter oder dem neuen Trainer gegen die Bayern schlagen und ob es doch noch mal spannend wird im Meisterkampf.
Spannend. Es sind ja nur 4 Punkte zwischen Dortmund und Bayern. Ich glaube, die Dortmund, die warten ja wirklich nur auf den Moment, wo die Bayern einmal stolpern und dann Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass sie dann eiskalt zustechen und den Meisterkampf nochmal spannend machen. Aber du hast ja den Guest vor 4 Wochen hier schon gehabt. Mein Match of the Week ist Bodø Glimt gegen Inter am Mittwoch. Wieso das? Weil ich nämlich glaube, dass hier das Favoritensterben zugreifen wird. Ich glaube nämlich, dass Glimt so überrascht ist von der Sensation, dass sie es überhaupt in die Playoffs geschafft haben. Plus den Heimvorteil bei dieser affigen Kälte da oben. Inter hat jetzt ein hartes Spiel in den Knochen gegen Juve, muss jetzt da hochreisen an den Nordpol. Ich sag euch, Bodø Glimt wird zuschlagen. Ein Tipp auf einen. Ich sag, der Weihnachtsmann hat in seinem Sack ein knackiges 2-0 für Glimt.
Geil.
Hannes, jetzt hat sie genug Zeit.
Ja, okay, dann mache ich Premier League hier ein bisschen Werbung. Tottenham hat nach einer wirklich enttäuschenden Saison den Trainer entlassen. Thomas Frank, glaube ich, hieß der Kollege. Es freut alle an der White Hart Lane, dass sie den Coach nicht mehr haben, weil der war wirklich grottenschlecht. Die müssen gegen Nottingham Forest ran. Ein klassischer Traditionsverein aus dem englischen Fußball. Schaut da gerne vorbei. Vielleicht erleben wir das Wiederbeleben von einem, ja, schon englischen relevanten Verein, weil Tottenham hat drauf. In den letzten 2-3 Saisons sind sie unfassbar schlecht gewesen. Haben tatsächlich einmal die Europa League gewonnen, aber ansonsten in der Liga sehr schlecht performt. Deswegen schauen wir mal, ob ein neuer Coach da ein bisschen Wind in die Segel bringt.
Wunderbar, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören wie jede Woche. Vielen Dank euch beiden. Wir haben einige Themen, die wir heute eigentlich besprechen wollten, gar nicht geschafft. Dementsprechend sprechen wir nächste Woche über die neue Punkteregel in der japanischen Liga. Wir sprechen nächste Woche über den aufsteigenden FC Schalke 04 mit Brate Edin. Und wir sprechen nächste Woche über den Downfall vom SSV Ulm. Und ansonsten natürlich, wie immer, der aktuelle Wahnsinn des Fußballs. Danke euch beiden. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Woche.
Danke dir, Junge. Ciao, ciao. Macht's gut, meine dritten Männer. Ciao, ciao.
Macht's gut. Tschüss, ciao.